Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Er ist einer der bedeutendsten Soziologen in Deutschland mit seinen Büchern, wie zum Beispiel Beschleunigung, die Veränderungen der Zeitstruktur in der Moderne oder Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung, hat er immer wieder unsere spätmodernen Lebensverhältnisse auf den Begriff gebracht und analysiert. Und er hat vor allen Dingen seinen Blick scharf darauf gerichtet, was ein gelingendes Leben, ein gelingendes gesellschaftliches wie individuelles Leben in unserer Gesellschaft und in unserer Spätmoderne verhindern kann, uns von einem solchen Leben entfremdet. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Hartmut Rosa, er lehrt in Jena.
Hallo, grüße Sie.
Herr Rosa, Ihr neues Buch trägt den Titel Unverfügbarkeit. Da wenden Sie Ihren Blick zu einem Phänomen, das uns allen vertraut ist, nämlich, dass wir alles kontrollieren wollen, dass wir alles wissen wollen, durchdringen wollen, beherrschen wollen. Und Sie setzen den Begriff der Unverfügbarkeit und damit auch die Erfahrung der Unverfügbarkeit dem entgegen. Was ist das denn für eine Erfahrung genau?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, es gibt verschiedene Arten des Unverfügbaren. Also wir alle wissen, dass wir halt viele Sachen nicht unter Kontrolle haben, dass wir die nicht in den Griff kriegen. Aber in der Regel sind es dann eben Ärgernisse oder Grenzen. Und ich wollte darauf hinaus und habe das versucht, mir genau anzusehen, dass eigentlich auch unsere Glückserfahrungen und sogar die Erfahrungen von Lebendigkeit immer an der Grenze zu dem entstehen, was wir eben nicht vollständig im Griff haben. Also wo das Unbeherrschbare und manchmal sogar Unberechenbare ins Spiel kommt. Und das habe ich mir bei allen Phänomenen überlegt, bei sowas wie Schnee zum Beispiel, ja, den Schneefall. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, was das für ein Gefühl sein kann, wenn es plötzlich sachte anfängt zu schneien. Und diese weltverwandelnde Qualität hätte das nicht, wenn wir einfach auf Knopfdruck es schneien lassen könnten. Und, aber auch bei anderen Sachen wie Fußball zum Beispiel liegt natürlich die Attraktivität des Spiels. Und übrigens ist es bei jedem anderen Spiel auch so. Gerade darin, dass wir es nicht beherrschen, nicht kontrollieren können. Und also wollte ich einfach die Frage durchgehen, wo trifft das Beherrschbare und das Nichtbeherrschbare, wo treffen die aufeinander und was macht es mit uns?
Der berühmte Sepp Herberger Satz, warum gehen die Leute ins Stadion? Weil sie nicht wissen, wie es ausgeht.
Und da sieht man eben, dass es eben doch nicht nur um Geld geht im Fußball, wie manche Leute dann immer wieder sagen, Fußball geht es nur noch um Geld. Und das stimmt eben nicht. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass man den Sieg doch nicht kaufen kann. Dann verliert Paris Saint-Germain eben doch mal gegen Man United oder Real, sogar gegen Ajax. Und da sieht man, es ist genau dieses Nicht-Verfügbare. Es ist aber auch nicht schlechterdings der Zufall, sondern ist das, was wir irgendwie in ein Verhältnis von Erreichbarkeit oder von Antwort bringen können, was unser Leben lebenswert und interessant macht.
Diese Unverfügbarkeit ruht ja auf einer Diagnose der Gesellschaft, die im Grunde genommen davon ausgeht, dass wir eigentlich eine stabile Gesellschaft, stabile Lebensverhältnisse dadurch gewinnen, dass wir eine Steigerungslogik haben. Also, das heißt, Wachstum im ökonomischen Sinne beschert Wohlstand, Innovation im kulturellen Sinne macht unser Leben besser und Beschleunigung im technischen Sinne lässt uns alle möglichen Errungenschaften erreichen, jetzt die Rückseite des Mondes zu erkunden und so weiter.
Ja.
Diese Steigerungslogik, ist das ein Problem moderner Gesellschaften?
Also ich glaube ja. Also zunächst mal ist es natürlich das Erfolgsgeheimnis dieser Gesellschaft, ja, dass sie auf einen Modus umgestellt hat, ich nenne das dynamische Stabilisierung, bei dem wir das, was wir haben, immer nur durch Steigerung erhalten können. Also wir müssen jedes Jahr schneller werden, besser werden, effizienter werden, Wachstum erzielen, damit wir Arbeitsplätze erhalten können und dann auch eben, wie Sie gesagt haben, den Sozialstaat erhalten können, das Bildungswesen und so weiter. Das hat diese Gesellschaft unglaublich dynamisch gemacht und auch sozusagen den Fortschritt herbeigeführt, der ja gewiss nicht nur schlecht ist. Aber es zwingt uns jetzt auch in dieses Steigerungsspiel hinein. Wir müssen permanent optimieren, besser werden, schneller werden. Und das heißt eigentlich, wir sind jetzt sogar institutionell gezwungen, zu versuchen, in unserem Leben und in der Gesellschaft Dinge beherrschbar zu machen, berechenbar zu machen, zu verbessern, zu optimieren. Und da verschiebt sich das Verhältnis von Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit und es wird einfach zum Risiko, sich auf etwas einzulassen, bei dem wir nicht wissen, wie es ausgeht und was dabei herauskommt. Also das Spiel wird zu einer ganz kleinen Sondernische, wenn Sie so wollen.
Aber diese Steigerungslogik hat ja vor allen Dingen ein riesiges Versprechen, das ja auch gar nicht so falsch ist, nämlich die Steigerung der Lebensqualität.
Und da wird es eben interessant. Also was ist Lebensqualität? Und da denke ich, dass wir natürlich sehr häufig meinen, unser Leben wird besser, wenn wir mehr Welt in Reichweite bringen. So lautet mein Begriff dafür, Weltreichweitenvergrößerung. Also zum Beispiel, wenn ich mehr Geld hätte, dann könnte ich nach Rio de Janeiro fliegen oder nach Tokio. Oder könnte ich mir das schöne Haus in Leipzig kaufen oder anderswo. Oder dann könnte ich vielleicht sogar die Kreuzfahrt oder sonst irgendetwas mir ermöglichen. Und also das Versprechen von Geld ist, mehr Welt in Reichweite zu bringen. Und das ist auch das Versprechen von Technik. Es geht schon mit dem Rad los. Wenn Sie Fahrrad fahren als Kind, wenn Sie Fahrrad fahren können, dann vergrößert sich die Reichweite, der Horizont dessen, was Sie erreichen können. Und mit dem Moped wird es noch größer und mit dem Auto können Sie bis nach Berlin fahren und mit dem Flugzeug kommt dann London in Reichweite. Und mit dem Smartphone ist die ganze Welt in Reichweite. Das ganze Weltwissen, die ganzen Waren und so weiter. Und die Frage ist jetzt, wie treten wir denn zu dieser Welt in Beziehung? Und da glaube ich, dass sich das verkehrt, dieses Welt in Reichweite haben, bedeutet nicht, mit ihr wirklich in Beziehung zu treten, sie zu erfahren, eigentlich Lebendigkeit und Glück zu erfahren, weil eine Welt, das ist eine der Grundthesen des Buches, eine Welt, die wir komplett beherrschen und verfügbar gemacht haben, wird zu einer stummen Welt, die sagt uns gar nichts mehr, ja, die berührt uns nicht. Und ich glaube, dass ein Großteil der Wut, die sich in dieser Gesellschaft, in fast allen Gesellschaften auf der Welt aufstaut, nicht nur daher kommt, dass viele Menschen eben eine sehr beschränkte Reichweite haben, weil ihnen die Ressourcen fehlen, sondern dass sogar die, die eine große Weltreichweite haben, irgendwie die Erfahrung machen, dass diese Welt nicht mehr zu ihnen spricht. Ich habe jetzt zwar alles einen Klick weg, aber es berührt mich nicht, es sagt mir nichts. Ja, die Welt verstummt, sie wird entfremdet, war schon Marxens Begriff. Entzaubert ist Max Webers Begriff. Es gibt dafür ganz unterschiedliche Diagnosen, aber dieses Stummwerden der Welt, dieses Zurückweichen, dass das, was in Reichweite ist, uns nicht das gibt, was wir versprochen haben, das ist das, was mich in dem Buch ganz stark beschäftigt hat.
Ja, bevor wir sozusagen auf die ganz großen Krisen dieser Weltreichweite kommen oder des Wunsches, immer mehr Welt sich auch anzueignen, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen, habe ich erstmal nur eine Frage, ist es denn eigentlich schlecht, diese Steigerungslogik in einem ganz normativen Sinne? Weil, ich meine, wir haben einen Lebensstandard, der uns auch ein gutes Leben ermöglicht, weil wir ein Dach über dem Kopf haben und so weiter und so weiter. Also wir haben eigentlich durch diese Steigerungslogik ein Weltverhältnis erzeugt, in dem wir ein gutes Leben erstmal haben. Genauso mit der Technik. Also wenn wir jetzt immer noch mit Feuer und Flamme und Tiere jagen müssten, dann hätten wir sicherlich ein anderes Weltverhältnis, das nicht unbedingt aus meiner Sicht qualitativ besser wäre. Nee. Was ist denn so schlecht an dem, an der Steigerung oder an dem, dass wir alles beherrschbar haben wollen? Also erstmal ist es ja was Gutes.
Ja, ich finde, die Frage ist völlig berechtigt und es ist mir auch ganz wichtig. Also meine Diagnose lautet auf keinen Fall, früher war das alles besser. Ja, so eine nostalgische, rückwärtsgewandte Sehnsucht, die wäre völlig idiotisch. Weil es ist, wie Sie sagen, also diese, was man Weltreichweitenvergrößerung nennen kann oder Beschleunigung, hat uns sehr viele Freiräume gegeben und auch Möglichkeiten gegeben. Ich will ja darauf hinaus, dass das Leben dort gelingt, dass ein gutes Leben dadurch gekennzeichnet ist, dass wir mit der Welt in Resonanz treten können, in ein Antwortverhältnis. Und das können wir nicht, wenn wir Hunger leiden oder schwer krank sind. Da geht es vielleicht, das hängt auch von den Bedingungen ab. Aber wenn wir unterdrückt werden, dass wir gar keine eigene Stimme entfalten können, aus allen möglichen Gründen, dann können wir mit der Welt nicht in Resonanz treten. Also die Steigerung per se ist überhaupt nichts Schlimmes. Was ein Problem ist, ist, dass wir zu permanenter Steigerung gezwungen sind, auch da, wo wir sie gar nicht wollen. Am Anfang eines Jahres stellen sich für Betriebe und für die Gesellschaft insgesamt die Frage, wie schaffen wir dieses Jahr die Wachstumsmaschine in Gang zu halten? Ja, und auf der Betriebsebene ist die Frage, wie können wir rationaler, effizienter, schneller produzieren, ohne dadurch noch ein Ziel zu erreichen? Also die These ist eigentlich, dass diese Freiräume, die uns eigentlich der moderne Fortschritt, die Technik und die ökonomischen Möglichkeiten geben, dass wir die wieder verlieren, weil wir gezwungen sind, bei allem, was wir tun, zu optimieren, Dinge zu beherrschen. Eine These in dem Buch, in einem der ersten Kapitel lautet, die Welt wird uns zum Aggressionspunkt. Und Sie sehen das an Ihrer To-Do-Liste. Die wird jedes Jahr länger. Ich muss das tun, ich muss jenes erledigen, ich müsste das abarbeiten. Und diese To-Do-Liste wird gefüllt durch das, ich nenne das legitime Erwartungen, dass sie in Situationen geraten, wo einer sagt, du wusstest doch, dass du 10.000 Schritte am Tag machen sollst. Ja, haben Sie die 10.000 Schritte? Schon fühlen Sie sich als schuldiges Subjekt. Oder du wusstest doch, dass du dich besser um deine Rentenanlage kümmern solltest oder dass du täglich Blutdruck messen sollst und Serotoninspiegel und Melatoninspiegel und all diese Sachen. Und dann fühlen sie immer, ja, hätte ich eigentlich tun sollen. Das ist im Arbeitsbereich so, das ist bei der Erziehung mit den Kindern so Sie wissen, was Sie alles tun sollten, damit Ihre Kinder optimale Förderung erhalten. Und Sie wissen, was Sie alles tun sollten, damit Ihre Eltern optimale Förderung erhalten. Und die Folge davon ist, dass uns die Welt als Aggressionspunkt begegnet. Ich muss das erledigen, ich muss jenes kaufen, ich muss das arbeiten, ich muss das unter Kontrolle bringen, untersuchen lassen, wegschaffen. Und da liegt das Problem. Wir müssen jedes Jahr einen Zahn zulegen und damit gerät das, was an Freiheitsgewinnen eigentlich ermöglicht wird durch moderne, durch Produktivitätssteigerung auch, das geht verloren und führt zunehmend in einen Verzweiflungsmodus, den wir auf allen Ebenen beobachten können, auch in der Politik, glaube ich.
Ja, vor allen Dingen durchzieht sich das den ganzen Lebensweg, also von der Geburt. Mittlerweile ist die Geburt ein stark medizinisch kontrolliertes System. Also Sie haben alle schon von der Präimplantationsdiagnostik gehört, also der vorgeburtlichen Kontrolle, ja, zum Beispiel von Zellen, die schon verschmolzen sind, also Embryonen, bevor sie eingesetzt werden. Das Gleiche geht aber auch, selbst der Geburtsvorgang ist ja stark medizinisch kontrolliert und es zieht sich eigentlich durch den Lebensweg durch bis hin zum Tod. Also ja, die ganze Freitoddebatte, habe ich meinen eigenen Tod unter Kontrolle, Patientenverfügung und sowas. Das sind aber auch Gewinne, weil man da hat man doch eine Autonomie gewonnen. Also ein kinderloses Paar kann Kinder bekommen und jemand, der sagt, mein Leben hat keine Lebensqualität mehr, kann eine Patientenverfügung aufsetzen, in der er sagt, das ist mein Wunsch und dadurch gewinne ich doch Autonomie.
Ja, das ist definitiv so. Also ich glaube, sehr vieles in dem modernen Leben, in unserem eigenen Leben und in der Gesellschaft zielt auf Autonomie. Ich will selber bestimmen, ob ich Kinder kriege und wann ich sie kriege und sogar wie die beschaffen sein sollen tendenziell. Und ich will selber bestimmen, wann ich sterbe. Ja? Also sozusagen, ich knipse meinen Film aus, wenn er mir nicht mehr gefällt. Und ich will sozusagen den optimalen Partner zum richtigen Zeitpunkt finden und den richtigen Beruf und alle diese Dinge. Und das ist genau das, worauf es mir ankommt. Was für ein Verhältnis zum Leben und zur Welt entsteht da? Da entsteht dieses Verhältnis des Beherrschens. Ich bin ja auch gezwungen, ja, zum Beispiel Studierende und der Studienweg. Nach dem Abi geraten ganz viele junge Leute heute geradezu in die Krise. Das ist für die nichts Schönes, sondern ein existenzbedrohender Moment, weil sie jetzt tausende von Studien und Lebensmöglichkeiten haben und sie müssen jetzt bestimmen, was ist der beste Studiengang, was sind meine Bedürfnisse, was will ich aus meinem Leben machen. Und eigentlich machen sie da die Erfahrung, dass es unverfügbar ist. Leben ist unverfügbar. Ja, was dabei rauskommt, lässt sich nicht sagen. Aber wir glauben, wir müssten es unter Kontrolle haben. Und andere sagen, auch wenn es schief geht, selber schuld. Und diese Welthaltung verunmöglicht eigentlich oder erschwert das in Resonanz treten mit Leben, mit der Welt, dass mir da etwas widerfährt. Es gibt diesen schönen alten Begriff des Widerfahrens. Und wenn Sie biografische Interviews machen, als Soziologen machen wir das, wo Menschen Ihnen ihr Leben erzählen, dann stellen Sie fest, ganz häufig ist es gerade das Nicht-Geplante. Ja, da sagen Menschen, und dann ist mir dieses Buch begegnet oder dieser Mensch oder diese Musik und die hat irgendwie mein Leben verändert. Und im Prinzip sind wir sogar in Gefahr, die Offenheit für solche Erfahrungen zu verlieren. Ja, diese Art von, ich nenne das Anrufung, von etwas angerufen werden, von einem Menschen, von einer Idee, von einer Landschaft, erfordert eine Offenheit, die mich auch verletzbar macht. Und die bedeutet, ich werde dadurch etwas transformiert, verändert, das ich nicht kontrollieren kann. Und ich weiß nicht, in welche Hinsicht mich das transformiert. Das sind die Erfahrungen von Lebendigkeit und auch die Erfahrungen von Glück. Aber die können Sie sich nicht mehr leisten in einer Gesellschaft, die verlangt, dass Sie alles permanent optimieren, steigern, unter Kontrolle haben und auf Autonomie setzen.
Also jetzt mal ein Beispiel aus der Politik, die berühmte Flüchtlingskrise und das Reagieren von Angela Merkel. Da würde man ja sagen können, da hat jemand eine Situation auch erreicht und verändert, transformiert. Ganz überraschend, sozusagen, wir machen die Grenzen auf. Und dadurch ist aber selbst wiederum eine unkontrollierbare Situation entstanden.
Ich glaube, man kann das an der Flüchtlingskrise sich tatsächlich einiges in dieser Hinsicht klar machen, weil genau genommen ist da etwas passiert, was keiner in dem Maße vorhergesehen hat. Plötzlich standen Tausende von Menschen an den Grenzen. Das ist so etwas wie ein Anruf. Da drängt die Welt heran. Und da ist jetzt wirklich die Frage, lasse ich mich darauf ein? Was bedeutet, ich kann die Kontrolle verlieren und ich werde dadurch verändert? Oder beharre ich darauf, dass ich meine Grenzen kontrolliere und darauf bestehe, zu wissen, was dabei herauskommt? Ich meine, politisch ist es sehr komplex. Wir wissen, dass das viele Dimensionen hat. Aber es ist schon so, die Frage, ob Leben heißt, sich verändern zu lassen, auch auf eine Weise, die ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Oder ob Leben heißt, alles immer mehr unter Kontrolle zu kriegen, ist eine, die interessant ist. Und ich glaube, diese Gesellschaft hat auch Angst davor, wir haben auch als Einzelne Angst davor, eigentlich, dass wir keine Selbstwirksamkeit haben, dass dieser Anruf oder dieses Andrängen des anderen von da draußen uns ohnmächtig macht, uns hilflos macht, dazu führt, dass wir überflutet oder überwältigt werden. Und das meine ich nicht mit Resonanz. Ja? In Resonanz treten mit der Welt bedeutet, eine eigene Stimme zu haben, mit dem man diesem Fremden oder anderen dann auch antworten kann, sodass die Transformation nicht eine völlige Überwältigung ist, sondern eine des lebendigen Austausches. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft und als Einzelne diesen Sinn für Resonanzbeziehungen, die eben nicht nur überwältigt werden bedeutet, sondern Antwortverhältnis bedeutet, wiedergewinnen, politisch wiedergewinnen und in unserer eigenen Lebensführung wiedergewinnen. In der Frage, wie gehen wir um mit Krankheit, mit Tod, mit Fragen der Partnerwahl, des Kinderkriegens und allen diesen Dingen. Was ist unser Grundverhältnis zum Leben? Das ist die Frage, auf die es ankommt.
Ja, diese Frage kann man aber nur klären, wenn man das Verhältnis von Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit wirklich aufdröselt. Und was mir noch nicht ganz klar ist, ist, weil Sie gesagt haben, Unverfügbarkeit heißt nicht Zufall. Ja. Und irgendwie muss man ja auch die Welt in Reichweite bringen, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Das heißt, es ist also nicht so, dass es ganz unverfügbar ist, dass uns irgendwas widerfährt, sondern um eine Resonanzerfahrung an Musik zu machen, brauche ich zumindest den Zugang zu einem Konzerthaus oder zumindest den Zugang zum CD-Player oder iPad oder Pod oder sonst was. Das heißt, da ist doch auch schon eine Verfügbarkeit drin. Also ich muss verfügen können, um überhaupt eine Erfahrung machen zu können. Ich muss die vorbereiten.
Ja, also das ist irgendwie das große Thema gewesen, an dem ich mich da wirklich abgemüht habe. Und ich glaube auch nicht, dass ich die letzte Antwort schon gefunden habe. Weil es ist schon so, dass Sie mit einer Sache nur in Resonanz treten können, wenn sie irgendwie verfügbar ist. Ja, ich kann mit einem Menschen nur in Resonanz treten, wenn der irgendwie da ist. Und selbst vielleicht kann er, reicht es, wenn er medial da ist. Aber er muss mir irgendwie verfügbar, also zugänglich sein. Und die These, die ich da versucht habe zu entwickeln, ist zu sagen, ja, die andere Seite muss erreichbar sein. Ich muss einen Zugang dazu haben. Aber wir verwechseln diese Erreichbarkeit mit Verfügbarkeit. Die Idee ist sozusagen, ich muss das andere vollständig im Griff haben, jederzeit auf einen Klick komplett beherrschen oder auch komplett zugänglich haben. Und dann erlischt die Sache mit der Resonanz eigentlich. Wenn ich Schnee auf Knopfdruck realisieren kann, oder ich habe es auch an der Hauskatze durchgespielt, ist hochinteressant, die Hauskatze oder der Hund, aber Katzen sind mir bekannter, deshalb mache ich es mal damit, die sind Resonanz. Achsen für viele moderne Menschen, weil sie sowas wie einen Eigensinn haben. Ja, sehr, sehr häufig kommen sie und schnurren und lassen sich kraulen, aber manchmal kommt sie nicht und manchmal haut sie ihnen sogar eine. Und deshalb treten sie damit etwas in Verfügung, was für sie erreichbar ist, aber nicht vollständig verfügbar. Und dieses Widersetzliche ist in allen Lebenshinsichten von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie einen Liebesroboter bauen, der alle Ihre Bedürfnisse immer erfüllt und Ihnen in allem Recht gibt und zustimmt, dann können Sie mit dem nicht mehr in Resonanz treten. Der kann stimulativ sein oder in allen möglichen Hinsichten befriedigend, aber es ist nicht ein Resonanzwesen. Und jetzt ist das Interessante, dass es gilt, ich habe vor kurzem das Vergnügen gehabt, mit Igor Levit, dem russischen Pianisten, zu diskutieren in Erfurt, den ich da auch in dem Buch immer verwende. Der wurde gefragt, ob er die Mondscheinsonate noch hören oder spielen kann, den ersten Satz davon, weil das ist tausendmal gehört und tausendmal gespielt. Und dann sagt er, ja, er liebt sie.
Wenn die Leute es im Konzert hören, haben sie Angst, dass sie ihr Handy nicht ausgeschaltet haben,
weil es der Klingelton ist. Ja, der ist da ganz streng. Aber er sagt, ja, jedes Mal, wenn er sie spielt, hat er das Gefühl, sie entzieht sich ihm. Ja, und da widersetzt sich etwas. Sie wird ihm sogar fremder dabei. Und das macht ihn glücklich. Er hofft, dass er niemals damit fertig sein wird. Und was ich jetzt meine, ist, er begegnet diesem anderen eigentlich in dem immer Gleichen. Die Mondscheinsonate ist für ihn eine Resonanzachse. Ja, da ist etwas, das hat einen Eigensinn. Und er kommt dem näher, indem er daran arbeitet, aber es bleibt ein Fremdes. Und ich glaube, wir sind mit den meisten Dingen in unserem Leben zu schnell fertig. Ja, wir sagen, ach, Mondscheinsonate habe ich schon tausendmal gehört, ich brauche jetzt was Neues. Oder in Leipzig war ich schon zehnmal, jetzt muss ich woanders hin. Und so suchen wir das andere immer an den Oberflächen. Ich brauche eine andere Oberfläche. Und damit verfehlen wir dieses andere, was in den Dingen, in den Beziehungen und in den Menschen selbst liegt. Und deshalb ist das Wechselspiel von Verfügen und Erreichen ein sehr interessantes. Dafür ist sogar die Theologie interessant. Weil die sich Gott als so etwas vorstellt, was irgendwie erreichbar ist, aber nicht verfügbar. Ich kann nicht dafür sorgen, wenn ich gläubig bin, dass Gott mich heilt oder dass Gott dafür sorgt, dass die Prüfung gut wird. Das wäre Verfügbarkeit. Und der Witz liegt in dieser Idee von Erreichbarkeit.
Aber diese Erreichbarkeit, Also ich erzähle mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ja? Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, endlich mal die Mona Lisa im Original zu sehen. Ich habe alles über die Mona Lisa gelesen, wusste also wirklich alles. Bin nach Paris gefahren, habe mich angestellt, bin in das Museum, habe mich in die Schlange gestellt, habe gewartet und endlich gehofft. Dann stehe ich davor und nichts tut sich. Stumme Welt, keine Resonanz. Das heißt, ich kann ja alles dafür tun, auch eine Tiefe zu erzeugen, aber dann stellt sie sich dann doch nicht an.
Ja, der Trick ist, meine Einsicht in dem Buch war zu sagen, ich kann Dinge verfügbar machen. Ja, in dem Fall haben sie sich die Mona Lisa verfügbar gemacht. Aber sie können die Erfahrung nicht verfügbar machen. Ja, das Resonanzmoment bleibt unverfügbar. Und wir machen sehr häufig die Erfahrung, gerade da, wo wir es erwarten, jetzt muss es passieren. Im Lieblingskonzert, bei den teuersten Tickets oder an dem Urlaubsort oder bei der Safari mit dem Tiger. Gerade da stellt sie sich nicht ein. Und wir reagieren jetzt eigentlich damit darauf, dass wir sagen, da muss ich sie eben immer verfügbar haben. Ja, damit ich dann in dem Moment, wo Kairos sich einstellt, das Ding auch wirklich zugänglich habe. Und übrigens machen wir das damit, dass wir die Mona Lisa dann fotografieren. Ja, ist wahrscheinlich nicht erlaubt, aber so sehr häufig machen wir es so. Dann kann ich ja zu Hause zum richtigen Zeitpunkt damit in diese Beziehung treten. Und genau das gelingt dann nicht.
Also Unverfügbarkeit ist ein wesentliches Moment in unserem Leben, das wir auch rückgewinnen müssen. Aber sie schlägt auch ganz unerwartet zurück. In ihrem Buch schreiben sie, dass es als Monster kehrt die Unverfügbarkeit zurück, nämlich als Ohnmachtserfahrung, wenn wir uns zum Beispiel der Technik ausliefern. Plötzlich kann niemand mehr einen normalen Motor reparieren oder Zündkerzen wechseln oder sowas. Oder ich habe gestern versucht, Skype zu installieren und bin schlicht verzweifelt, weil irgendetwas, was gehen sollte, nicht ging. Dann ist man kurz davor, das Laptop wegzuwerfen.
Ja, das hat mich sehr zum Grübeln gebracht, weil ich festgestellt habe, es gibt Unverfügbarkeiten, die wir einfach nur als scheußlich erfahren. Ja? Ganz besonders da, wo die Technik sich uns versagt. Ja? Skype wäre ein gutes Beispiel. Ja? Man versucht irgendwas und das Ding widersetzt sich völlig. Ja? Das hat nichts von einer Resonanzbeziehung. Die Frage ist, warum? Weil es fehlt an zwei Dingen. Das eine ist, Resonanz, wie ich sie versuche zu entfalten, bedeutet auch Selbstwirksamkeit, nämlich die Erfahrung, ich kann diese andere Seite erreichen und zum Sprechen bringen. Und der Computer, der streikt, oder die Technik, das Auto, das nicht mehr aufgeht, ne, weil die Batterie leer ist oder so. Ich weiß nicht, ob Sie jemals in Ihrem Auto gefangen waren. Das kann nämlich ganz leicht passieren, wenn die Elektronik kaputt ist oder Sie den Schlüssel verloren haben. Dann sind Sie in Ihrem eigenen Auto gefangen. Oder an einer Tür, wo sich der Griff ganz leicht bewegen lässt, aber da ist halt zu. Das sind Unverfügbarkeiten, von denen ich sage, die kommen als Monster zurück. Ich fühle mich absolut ohnmächtig, ich kann gar nichts mehr tun. Und die moderne Gesellschaft erzeugt diese Art von Unverfügbarkeit in allen Hinsichten, die wird immer schlimmer. Denken Sie an Technik. Ja, wir haben die Atomkraft verfügbar gemacht. Wir können Atomkerne spalten. Damit haben wir uns Materie in einer Weise verfügbar gemacht, die vorher unvorstellbar war. Aber die kommt als Monster zurück, wenn so ein Atomkraftwerk explodiert. Ja, dann ist es komplett toxisch. Da gibt's Erreichbarkeit ist da tödlich. Und das passiert eben auch in ganz vielen anderen Hinsichten. Ne? Übrigens auch in der Politik. Alles ist theoretisch politisch verfügbar, aber man kann nichts mehr machen. Ja, die Finanzmärkte sind unerreichbar. Und es geht auch in der Lebensführung. Ja. Es gibt tausende von Internetportalen, Datingportalen, wo Sie den richtigen Partner finden können. Ja. Oder wo Sie den richtigen Studiengang finden können oder tausende andere Sichten. Also die Dinge sind verfügbar, aber gerade dadurch werden sie eben nicht mehr, sie werden nicht beherrschbar. Ja. Unser Leben wird immer unbeherrschbarer, unberechenbarer. Und es ist nicht die Resonanzerfahrung eines In-Beziehung-Tretens, eines Hörens und Antwortens, sondern es ist eine Ohnmachtserfahrung angesichts von dynamischen Kräften, die wir zwar theoretisch, über die wir theoretisch verfügen können, die uns aber praktisch unerreichbar werden. Und da liegt meiner Ansicht nach eine Tragödie dieser modernen Gesellschaft, die auch politischen Zorn erzeugt.
Und damit wären wir schon am Ende, Hartmut Rosa. Resonanz, wiedergewinnen ist sozusagen das große Thema und die Monster der Unverfügbarkeit zu bändigen. Vielen Dank, Herr Rosa, für das Gespräch.
Sehr
Hartmut
gerne.
Rosas Buch Unverfügbarkeit ist im Residenzverlag erschienen und erscheint im Mai auch als Hörbuch.
Ich freue mich sehr, jetzt auf dem blauen Sofa Jean Ziegler begrüßen zu können. Er ist ein Autor zahlreicher Bücher, vor allem aber ist er ein unermüdlicher Kämpfer für die Rechte der Armen, die Rechte der Kinder und für mehr Gerechtigkeit. Er war viele Jahre UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung und er ist ein wortgewaltiger Kritiker des Kapitalismus und der Folgen des Kapitalismus für unsere Welt. Herzlich willkommen, John Ziegler.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
Was ist so schlimm am Kapitalismus, heißt sein jüngstes Werk, erschienen bei Bertelsmann. Und es gibt Antworten auf die Fragen seiner Enkelin Sora. Wie alt ist Sora?
Es sind eigentlich 5 Enkelkinder impliziert. Die sind von 4 bis 16.
Und Sora?
Sora ist 4, ist das einzige Mädchen unter den 5. Und seine Mutter hat mir gesagt, es muss das Mädchen sein.
Als das die Fragen stellt.
Ja, und das tut sie auch richtig.
Das tut sie richtig. Sie haben das Buch Ihren Enkelkindern gewidmet, haben mir aber eben gesagt, Sie hassen das Wort Vermächtnis. Also ein Vermächtnis ist es nicht.
Nein, das tönt so nach Verschwinden, nach Tod, Vermächtnis, Testament und so weiter. Ich muss sagen, das Buch, was ist so schlimm am Kapitalismus, das Dialogbuch, ist auch therapeutisch für mich sehr wichtig. Weil Kinder, herwachsende Kinder, Schür und so weiter, die stellen ja die richtigen Fragen von ihrer eigenen Existenz aus und stellen Fragen, die total unbarmherzig sind. Ich war 30 Jahre lang Professor für Soziologie an der Sorbonne in Paris und in Genf, bilde mich in mir etwas ein über meine pädagogischen Fähigkeiten, aber das nützt nichts. Wenn man Kindern nicht genau antwortet, dann gehen die auf einem los und das tut einem gut.
Und Sie meinen, Kinder haben auch was Erzieherisches, selbst in ihrem hohen Alter.
Und wie? Was heißt schon, also, die sehen zum Beispiel am Fernsehen, was da passiert im Jemen. Ich bin vor 14 Tagen in Djibouti gewesen, im Jemen, für den Menschenrechtsrat. Da liegen die Kinder im Staub, zusammengekrümmt wie kleine Tiere, sterben am Hunger. Und das Kind sieht das, meine Kinder, meine Enkel sehen das und sagen, wie kommt das, dass die verhungern, was tust du denn eigentlich dagegen? Und hier, ich esse. Und da muss man klare Antworten haben. Also wir leben ja in einer total kannibalischen Weltordnung. Der Kapitalismus ist geprägt von einem Paradox.
Also ja, darauf kommen wir gleich. Ja. Sie haben mir erlaubt, dass ich Sie unterbreche.
Sollen Sie auch.
Deswegen fangen wir mal vorne an.
Ja, bitte.
Sie erzählen die Geschichte des Kapitalismus.
Ja.
Sie haben also die Fragen Ihrer Enkelkinder geordnet.
Ja.
Das kann man, glaube ich, sagen.
Ja.
Warum war es Ihnen so wichtig, die Geschichte des Kapitalismus zu erzählen?
Weil man wissen sollte, woher diese kannibalische Weltordnung kommt. Alle 5 Sekunden auf diesem Planeten verhungert ein Kind unter 10 Jahren. Und derselbe World Food Report, der die Opferzahlen, der FAO, der Spezialorganisation der Vereinten Nationen, der die Opferzahlen gibt, jeden April, die von niemandem beschädigt sind. Derselbe World Food Report der FAO, der UNO, sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Also wir sind 7,3. Praktisch das Doppelte der Weltbevölkerung ernähren könnte, wenn Zugang zu Nahrung nicht von Kaufkraft abhängig wäre, sondern von einem gerechten Verteilersystem. Es gibt also jetzt keine Fatalität. Hunger ist menschengemacht. Hunger kann morgen von den Menschen aus der Welt geschafft werden. Und ein Kind, das jetzt, wo wir reden, jetzt hier am Hunger stirbt, das wird ermordet. Das wird ermordet. Die kapitalistische Welt. Der Kapitalismus als Produktionsprozess, der kann unglaublich viel. Der hat durch technologische, elektronische Revolutionen in den letzten Generationen unglaubliche Reichtümer geschaffen. Marx hat immer noch vom objektiven Mangel geredet, also vom Missverhältnis zwischen den Grundbedürfnissen und den zu verschiedenen Gütern. Und Marx ist am 17. Februar 1883 gestorben. Bis zum letzten Atemzug hat er geglaubt, dass der objektive Mangel noch die Welt beherrschen werde. Und seine ganze Theorie des Klassenkampfes, wie gesagt, das verdammte Paar des Herrn und des Sklaven wird die Menschheit über Generationen noch begleiten im Kampf um die wenigen Güter. Der Kapitalismus hat diesen objektiven Mangel überwunden, hat aber ein System mit unglaublicher Dynamik, mit unglaublicher Kreativität. In der Basler Chemie entsteht ein neues Molekül, ein neues Medikament alle 3 Monate. An der Wall Street ein Finanzinstrument alle Monate. Also ein unglaublicher Dynamismus, Kreativität des Kapitalismus.
Aber diese Kreativität, sagen Sie, kommt viel zu wenigen zugute,
genau,
nämlich dem Westen. Und deswegen sprechen Sie von einem kannibalischen System.
Sie haben absolut recht. Ich will Sie nicht...
Ich habe Ihr Buch gelesen.
Ich danke Ihnen. Ja, da steht alles drin. Aber wir wollen doch... Ich will Sie nicht langweilen mit Zahlen, aber doch eine. Nach Weltbankstatistik letztes Jahr haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne, alle Sparten zusammen, von Bank, Industrie, Dienstleistung, die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne haben 52,8% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Also alle in einem Jahr produzierten Reichtümer auf diese Welt kontrolliert. Die haben eine Macht, wie es nie ein König, nie ein Kaiser, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Die können sehr viel, das habe ich ja schon gesagt jetzt. Die haben den objektiven Mangel über uns und so weiter. Die entschwinden aber jegliche soziale Kontrolle. Staatliche Kontrolle, gewerkschaftliche, parlamentarische Kontrolle. Und die haben eine Weltdiktatur errichtet, die auch den stärksten Staaten dieser Welt, der Frau Merkel, dritte Wirtschaftsmacht der Welt, dem Trump, dem üblen Trump, ihr Diktat auszwingen. Ihr Diktat, die haben eine Weltdiktatur nicht. Und funktionieren nach einem einzigen Prinzip, nach der Strategie der Mehrwertakkumulation, das heißt Profitmaximalisierung in möglichst kürzester Zeit zu jedem menschlichen Preis. Die Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals, sehr, sehr wenige Männer und Frauen, unglaubliche Reichtum. Kann ich noch eine Statistik sagen, ganz kurz?
Ich glaube, ja.
Ah, da, gut. Der Oxfam-Bericht vom letzten Dezember. Die 36 reichsten Milliardäre der Welt, die 36 Personen, haben letztes Jahr so viel Vermögenswerte kontrolliert wie 4,7 Milliarden der ärmste Teil der Menschheit. Der ärmste Teil der Menschheit, der reichste Mann der Welt, ist dieser Bezos, dieser Gründer von Amazon. Der hat zwar jetzt Probleme, weil die Frau ist ihm weggelaufen.
Und jetzt wechseln wir ein bisschen das Thema.
Ja, Entschuldigung.
Und der das hat, ändert die Welt nicht.
Der hat 142 Milliarden Dollar Privatvermögen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und eine Milliarde, das sind 1000 Millionen. Und diese paar Oligarchen beherrschen die Welt. Und denen müssen wir die Arme brechen und das Handwerk legen. Wenn wir den Kapitalismus nicht zerstören jetzt, zerstört er uns und unseren Planeten.
Ja. Trinken Sie nur. Also man merkt es an Ihren Ausführungen, es ist ein sehr emotionales Buch. Sie haben ja immer emotionale Bücher geschrieben.
Nein, es geht um Evidenz.
Ja, Evidenz kann ja auch Emotionen hervorrufen. Und was ich in diesem Buch sehr spannend finde, ist, dass Sie Ihrer Enkelin sagen, die Emotion muss man nutzen, um die Dinge zu verändern.
Ja.
Es bringt nichts, dass man Personen hasst, wütend auf einzelne Personen.
Ja.
Sondern sie sagt, man muss diese Wut nutzen, um das System zu verändern.
Ja.
Aber das System haben doch auch die Menschen gemacht.
Ja, also so. Jean-Paul Sartre, dem ich sehr viel verdanke.
Den Sie auch gut kennen, kannten.
Jetzt ist er tot, seit 30 Jahren. Jean-Paul Sartre hat gesagt, pour aimer les hommes, il faut détester fortement ceux qui les oppriment.
Man muss also die Menschen...
Wer die Menschen lieben will, muss sehr stark hassen, was sie unterdrückt. Nicht wer sie unterdrückt, was sie unterdrückt. Im Buch ist der ganze Dialog zum Beispiel, den ich geführt habe, mit Brabeck, dem Präsidenten des ersten Nahrungsmittelkonzerns der Welt, Nestle, 27 größtes Unternehmen der Welt, mit Brabeck drin. Dieser Peter Brabeck, oberster Chef von Nestle, der kann lesen und schreiben, den kreuzt sich beim Skifahren in Hochsavoyen, da muss man ja anstehen bei den Liften, ja, da muss man ja zusammen reden. Der ist ein ziemlich anständiger Mann. Aber um das geht es nicht. Es geht nicht darum, ist der Präsident von Siemens oder der Deutschen Bank und so weiter Es gibt sicher fürchterliche Halunken unter denen, ganz sicher. Aber sind das nette Menschen, nicht nette Menschen? Es geht um strukturelle Gewalt. Der Kapitalismus funktioniert nach einem System der strukturellen Gewalt. Wenn der Brabeck oder der Präsident von Siemens und so weiter, was immer auch seine persönliche Intentionalität ist, subjektiv, wenn der den Shareholder-Value seiner Aktie, also den Gewinn auf seinem Kapital, den Gewinn auf seiner Aktie nicht um 10-15% heraufjagt im Jahr, dann ist er eben nach 3 Monaten nicht mehr Präsident von Nestle, der Deutschen Bank oder von Siemens. Ein System der strukturellen Gewalt muss gebrochen werden. Und was wir jetzt erleben mit diesen Freitag, wie ich das sagen darf, diesen Freitagsdemonstrationen, ist doch etwas ganz Wunderbares. Am 16. März, also letzte Woche am Freitag und jetzt wieder letzten Freitag, sind in über 70 Ländern der Welt Millionen und Millionen Kinder, heranwachsende Schüler, Gymnasiastinnen, Studenten auf die Straße gegangen und haben ihre Regierungen angeklagt und gesagt, was tut ihr denn gegen diese Herren der Welt, die uns in die Klimakatastrophe führen, die den Planeten kaputt machen? Wir wollen doch auf diesem Planeten leben. Was tut ihr denn? Ihr tut nichts. Und wir verlangen von euch Widerstand und Eingriff in dieses fürchterliche Katastrophenszenario. Und woher kommen die Kinder? Kommen aus dieser Aufstand. Es ist der Gelbwestenaufstand in Frankreich. Dieser Aufstand der Kinder, also auch zwei von meinen waren dabei. Ich bin am Donnerstagabend aus Djibouti zurückgekommen. Die sind einfach nicht zur Schule gegangen. Fertig. Die Facebook, die Technologie erlaubt es ja, diese Sofortmobilisation. Und diese Kinder werden auch jetzt jeden Freitag wieder auf die Straßen gehen. In Berlin, in New York, in Paris, in Bordeaux, in Wien und so weiter, in Genf, um zu sagen, so eine Weltordnung, so ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das den Planeten jetzt zum Beispiel Klimaerwärmung kaputt macht, das muss weg. Und zwar, weil wir auf diesem Planeten leben und wie also ganz konkret gesagt die Klimakonferenz in Paris vor 3 Jahren, 2015, da waren 190 Länder, fast alle UNO-Länder waren dabei, 193 Staaten sind in der UNO, alle Staaten der Welt, außer dem Vatikan, aber den brauchen wir wirklich nicht, den brauchen wir nicht. Diese Staaten haben ein Abkommen unterzeichnet. Und in diesem Abkommen heißt es, dass bis ins Jahr 2001, also Ende des Jahrhunderts, die Erderwärmung, der Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre und damit die Erderwärmung nur um maximal 1,5 Grad steigen darf. Dass wir also diesen CO2-Ausstoß jetzt schon massiv zurückführen, keine fossile Energie und so weiter zu bekommen. Wenn es mehr als 1,5% Wärmezunahme gibt am Ende des Jahrhunderts, dann verdorren die Böden, dann steigen die Ozeane bis zum Punkt, wo es keine Küstenstädte mehr gibt, dann geht die Biodiversität, also 90% der Tierarten gehen verloren und dann gibt es riesige Hungersnöte. Dann gibt es massivste Migration von Kontinent zu Kontinent und dann wird der Planet wahrscheinlich unbewohnbar. Und bis jetzt, und deshalb gehen die Kinder auf die Straße, bis jetzt ist kein Anzeichen da irgendwo, dass es irgendeinem Staat, auch den mächtigen Staaten, gelingen würde, ihre transkontinentalen Konzerne dazu zu bringen, dass sie die Produktion zurücknehmen und den CO2-Ausstoß herunterfahren. Nichts. Ein Beispiel. Gold. Die 5 größten Erdölgesellschaften der Welt. Es gibt das Kapitel 5 im Pariser Abkommen. Das heißt Beyond Petroleum. Und da wird gesagt, die Staaten verpflichten sich, die Erdölgesellschaften dazu zu bringen, dass sie bis 2030 ihre Produktion von fossiler Energie herunterfahren um die Hälfte. Also die Produktion einschränken. Viel, viel weniger. Und dass sie dazu noch etwa 30% ihre Reingewinne investieren müssen in alternative Energien, also Sonnenenergie, Luft, Windmühlen und so weiter und so weiter. Jetzt sind wir 3 Jahre nach dem Pariser Abkommen. Und was ist geschehen? 2018 haben die 5 größten Erdölgesellschaften der Welt im Durchschnitt ihre Produktion nicht verringert, sondern gesteigert um 22%. Und was investiert worden ist in alternative Energie, ist weniger als 5% von den 82 Milliarden Reingewinn gewesen. Also kein Staat der Welt ist imstande, den Erdölgiganten, um nur dieses Beispiel zu nehmen, zu befehlen, dass sie den CO2-Ausstoß zurücknehmen. Und es geht immer weiter. Und was jetzt ansteht, also die UNO, die wissenschaftliche Behörde, sagt, wenn es so weitergeht wie letztes Jahr, dann haben wir Ende des Jahrhunderts 3, 4 oder 5 Grad zusätzliche Erderwärmung. Und dann kommt eben dies, provoziert das die Katastrophe, von der wir geredet haben. Und es geht um uns. Das ist ja Georges Bernanos, der großfranzösische Schriftsteller, hat gesagt, Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. Gott hat keine anderen Hände als die unseren. Entweder wir ändern diese Welt oder sonst tut es niemand.
Sie sagen ja, das hat mich an Ihnen immer fasziniert, Herr Ziegler, dass Sie einerseits so wütend werden können und andererseits immer ein Optimist geblieben sind. Eigentlich sind Sie sowas wie ein Wutoptimist, habe ich mal gedacht.
Nein.
Aber Sie glauben ja, dass es, oder Sie haben immer wieder gesagt, dass es keine Ohnmacht in der Demokratie gibt.
Ja, das stimmt. Also ganz sicher ist, dass die Geschichte einen Sinn hat. Dass auch mein Leben, Ihr Leben, mein Leben einen Sinn hat. Ich bin ja nicht da hier auf diesem blauen Sofa, weil irgendeinmal vor Jahren und Jahren nach einer durchtanzten Nacht ein Ovul und ein Sperma da zusammengekommen sind, irgendwo da im Berner Oberland. Ja. Auch Zufall, das glaube ich nicht.
Und sie dann in Thun auf die Welt kamen.
Ja, und dann auf Thun auf die Welt kamen. Durch Zufall, das glaube ich nicht. Die Geschichte hat einen Sinn, kollektiv, das Kollektivschicksal. Der Jean Jaurès, der begründete Sozialisten in Frankreich, der wurde ermordet 1914. Jaurès sagt, La route borde de cadavres, mais mène à la justice. Die Straße ist gesäumt mit Leichen, aber sie führt zur Gerechtigkeit. Und wenn Sie die Geschichte anschauen, gibt es wie immer wieder die Oppressionssysteme, die verschwinden. Französische Revolution, 14. Juli 1789, die feudale Weltordnung mit Gottesgnadentum, mit monarchischem Terror und so weiter, die wurde zerstört durch den Aufstand von Arbeitern, Handwerkern in 2 Pariser Vorstädten, Saint-Martin und Saint-Antoine. Und sie haben die Bastille, das Politgefängnis, gestürmt und haben diesen unglaublichen Revolutionsprozess ausgelöst, der dann zur Republik, zur ersten Republik geführt hat. Deutschland ist ja sicher meiner Ansicht nach die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes. Und auch die 3. Wirtschaftsmacht der Welt. Es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Wenn wir in Honduras oder in Peking reden würden, jetzt heute Morgen, wäre das ganz anders. Da käme ein Geheimpolizist und eine Frau, Biedenkopf, kommen Sie vorbei und so weiter.
Das war's dann mit dem blauen Sofa.
Dann wäre es vorbei mit dem blauen Sofa. Aber in Deutschland, hier in Leipzig, gibt es keine Ohnmacht. Das Grundgesetz gibt uns alle Waffen in die Hand, um diese mörderische Weltordnung zu stürzen. Alles, was es braucht, ist das Erwachen des Kollektivbewusstseins. Und das steht bevor. Nicht nur durch die Kinderdemonstration, sondern also in der Frankfurter Schule, Adorno, Horkheim, die alten deutschen Marxisten, sagen ja, jeder von uns erlebt eine doppelte Geschichte. Die Geschichte der real erlebten Gerechtigkeit Und die ist fürchterlich, die ist regressiv. Ich bin jetzt im UNO-Menschenrechtsrat. Ich kann Ihnen sagen, was in Syrien, was im Darfur, was im Jemen, was in Gaza passiert, ist ganz fürchterlich. Menschen wie Sie und ich, Sie und Nain werden massakriert. Was uns von den Opfern trennt, ist ja nur der Zufall der Geburt, gar nichts anderes. Die effektiv gelebte Gerechtigkeit jetzt, die ist regressiv. Aber das zugerechnete Bewusstsein, um Adorno zu nehmen, das zugerechnete, was unser Bewusstsein als gerecht einfordert, die Utopie, die in uns lebt, die steigt. Die steigt. Und immer wieder kommt es vor in der Geschichte, eben Französische Revolution, ich könnte viele andere Beispiele nehmen, dass diese Utopie durchbricht.
Dass und Sie zu, glauben, dass und diese Utopie
zur Realität wird. Das Sartre sagt eben die Inkarnation. Dass die Inkarnation geschieht. Und das wird passieren.
Und Sie glauben, der Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist die Klimakrise, weil sie die erste Krise ist, die global erlebt wird?
Es sind nicht nur die Völker des Südens, wo ja 2/3 der Menschheit, die 7,3 Milliarden, die wir sind, leben, sondern auch hier. Jetzt ist gerade diese Glyphosat-Diskussion. Das meistgenützte Pflanzengift, also Pestizid, auf der Welt ist der Glyphosat vom Monsanto, Bayer und Pharmazie. Und die OECD, also die Industrieländerorganisation, sagt, dass in jedem Industrieland dieser Welt jeder Bewohner mindestens 5 Liter Pestizide trinkt im Jahr. Einnehmen mit den Früchten, mit den Zusätzen. Und dass dieser Glyphosat krebserregend ist. Und sie sagen auch, dass, also die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass 82% aller Krebsarten auf der Welt hervorgerufen werden durch industrielle Ernährung oder durch Zerstörung des ökologischen Milieus. Also diese kapitalistische Weltordnung zerstört am Hunger jetzt Millionen Kinder in der dritten Welt, aber zerstört auch in der Konsumgesellschaft die Menschen durch Krebskrankheit, durch aufgenommene Pestizide und so weiter. Es ist also die erste universell erlebte Katastrophe, die sich jetzt steigert mit der Klimaproblematik.
Und aber der Westen steht in einer besonderen Verantwortung.
Natürlich, da ist ja die Macht.
Ja.
Da ist ja die Macht. Ich kenne Frau Merkel nicht. Ich habe sie einmal gehört in New York an der UNO. Aber die, wenn es um Erdölgiganten geht und wenn es um transkontinentale deutsche Gesellschaften geht, steht die unter Befehlszwang. Ich habe das erlebt ganz kürzlich im Menschenrechtsrat. Der Menschenrechtsrat ist jetzt daran, eine internationale Völkerrechtskonvention auszuarbeiten, damit multinationale Konzerne auf der ganzen Welt den Menschenrechten unterworfen werden. Also wenn Nestle die Polizei ruft bei einem Streik, konkretes Beispiel, in Kolumbien, in Rosario, und die kolumbianische Polizei schießt streikende Arbeiter, 4, zusammen. Nestle müsste jetzt vor ein Gericht gebracht werden können, wegen Verletzung des Streikrechts und Verletzung der Menschenrechte. Und der Gerichtsstand wäre der Heimatort von Nestlé, Vevey in Genf. Mhm. Und nicht mehr Kolumbien, da liegt ein Scheck für den Richter und das erledigt. Oder Siemens würde eingeklagt, wäre einklagbar in München durch die Überlebenden der Opfer oder durch Gewerkschaften und so weiter. Und diese Konvention wird jetzt heftig diskutiert im UNO-Menschenrechtsrat. Und Deutschland bekämpft diese Konvention. Die Amerikaner sind schon weg, der Trump hat demissioniert. Die Engländer, Australien und so weiter bekämpfen das auch, Frankreich auch. Nicht, weil Frau Merkel nicht wüsste, wie wichtig die Konvention ist, wie unglaublich mächtig transkontinentale Konzerne sind in der dritten Welt, wie systematisch die Menschenrechte verletzen in der dritten Welt zur Profitmaximalisierung. Das weiß die Kanzlerin ganz sicher. Aber bevor sie ihren Botschafter anweisen kann, Genf, den deutschen Botschafter, dafür zu stimmen, kommt ein Telefon aus Frankfurt, eines aus München und so weiter, die transkontinentalen Konzerne sagen, das geht doch nicht, das ist Eingriff in die Marktfreiheit, das lassen wir uns nicht bieten, da werden wir noch mehr Arbeitslose haben und so weiter. Und Frau Merkel telefoniert noch einmal dem Auswärtigen und sagt, Botschafter anweisen, gegen die Konvention zu stimmen.
Also die Widerstände sind groß, sie sind aber trotzdem optimistisch. Den französischen Titel des Buches haben Sie genannt, den Kapitalismus erklärt für meine Enkelin, in der Hoffnung, dass sie sein Ende noch erlebt.
Ich will es auch erleben.
Sie sollen es auch erleben?
Ich will es auch erleben.
Dann müssen wir uns ranhalten.
Darf ich ein letztes Wort sagen?
Sagen Sie noch ein letztes Wort.
Also am 11. September 1973 ist in Chile, in Santiago, in der brennenden Moneda Salvador Allende, demokratisch-sozialistisch gewählter Präsident Chiles, ermordet worden. 3 Wochen später sein engster Freund Pablo Neruda, der Dichter, ist vergiftet worden von denselben Verbrechen, Pinochet und so weiter, im Süden in seinem Domizil. Und der Pablo Neruda hat ein riesen, wunderschönes Gedicht geschrieben, Canto General, El Canto General. Und am Schluss dieses Gedichtes steht der Satz, Pueden encontrar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Sie, unsere Feinde, können alle Blumen abschneiden, aber nie werden sie den Frühling beherrschen.
Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen auch.
Was ist so schlimm am Kapitalismus? Sehr Applaus.